Schönen guten Morgen. Ich und wir freuen uns, wieder hier zu sein, auch wenn wir dann gleich wieder fast weg sind, aber wir sind ja schon auch einige Male hier. Und ja, ich freue mich auch auf die Predigt und würde gerne vorher noch einmal dafür beten. Jesus Christus, wir loben und preisen dich. Wir wollen dich anbeten, wir wollen dich loben, dich lieben, weil du uns zuerst geliebt hast und weil dir das zusteht. Danke, dass wir das von dir singen dürfen. Danke, dass wir von dir hören dürfen, dein Reden, Worte des Lebens, Worte der Hoffnung, Worte, die uns berühren. Und bitte, bitte wirke du das, bitte rede du selbst. Herr, es sind nicht meine Worte, sollen nicht meine Worte sein, sondern deine. Und darum bitten wir, dass du unser Herzen anrührst, dass du uns offen machst, dass du uns hilfst, uns Konzentration und Kraft schenkst beim Reden und Hören. Ja, und danke, dass du das tust. Danke, dass du lebendig bist, dass du eingreifst und dass du ja, gnädig bist, du dich mit uns auf den Weg machst. Hab Dank dafür. Amen. Stell dir mal einen notorischen Lügner vor. Also jemand, der wirklich ständig lügt und übertreibt und das, um irgendwas zu erreichen. Um bewundert zu werden, denkt er sich Ereignisse aus, bei denen er immer der Held ist. Um irgendein Fehlverhalten zu verschleiern, erfindet er ständig Ausreden. Um einen besseren Umsatz zu generieren, erzählt er seinen Kunden Dinge, die einfach nicht stimmen. Und er hat viel Übung darin, seine Lügen werden nicht entlarvt. Und so schafft er es, sein Umfeld in einem Netz von Lügen einzuspinnen. Und jetzt stell dir mal vor, von einem auf den anderen Tag kann er nicht mehr lügen. Also es geht nicht mehr. Immer wenn er etwas sagen will, kommt jetzt nur raus, was der Wahrheit entspricht. Also jetzt rein hypothetisch einfach. Der notorische Lügner, er kann nicht mehr lügen. Alles, was er sich aufgebaut hat, kann er nicht mehr aufrechterhalten. Sein Lügennetz wird aufgedeckt. Er muss sich auf eine neue Art zu leben einstellen. Er muss jetzt lernen, mit der Wahrheit zu leben. Und das ist etwas, was natürlich nicht ausgedacht funktioniert. Im echten Leben ist das anders. Weil wir uns heute einen Text anschauen, der in eine ähnliche Richtung geht. Was, wenn Sünde eigentlich keine Option mehr ist? Was, wenn wir uns aber so sehr an sie gewöhnt haben, um unser Leben nach unseren Vorstellungen zu gestalten? Es würde uns sehr, sehr viel kosten, wenn Sünde keine Option mehr ist. Und es kostet uns viel. Und wir müssen uns auf eine neue Art zu leben einstellen. Aber wir bekommen dabei so viel mehr zurück. Wir bekommen Wahrheit, Gerechtigkeit und echte Liebe. Darum soll es heute gehen, ein Christus, keine Sünde. Jesus, er ist das Ende der Sünde. Und Jesus und seine Nachfolger, sie siegen über Sünde. Und der Text, den wir heute anschauen, 1. Johannes Kapitel 3, ist der Abschluss von dem ersten großen Teil im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief. Also es gibt zwei große Teile im ersten Johannesbrief, die ihr hier auf dem Bild seht. Der erste große Teil geht darum, Gott ist Licht. Und wer Jesus nachfolgt, lebt auch im Licht. Er lernt, im Licht zu leben, was vor allem heißt, Jesus seine Sünde zu bringen und Sünde sein zu lassen. Und das Wichtigste dabei ist dann der zweite große Teil, Gott ist Liebe. Er liebt uns. Und wer mit Gott lebt, der lernt ebenfalls zu lieben. Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben, angefangen mit seinen geistlichen Geschwistern. Und dann hatten wir die letzten Male erst ein Text, wo es um Verführung geht, um Lehrer und Inhalte, die einen weg von Jesus bringen, die andere Versprechungen machen. Und dann ein Text, der sehr eng mit unserem Text heute zusammenhängt, wo das Ganze, was wir heute eigentlich sehen, positiv beschrieben wurde. Uns sehr viel Anreiz, Ansporn gegeben wurde, uns die Vision gemalt wurde, die mal kommen wird, dass wir Jesus gleich sein werden, ohne Sünde. Und heute bindet Johannes viel von diesem ersten großen Abschnitt zusammen und führt auch Gedanken dieses Unterabschnitts zum Abschluss. Wie ist das mit einem Christ und der Sünde? wenn er dem Christus ohne Sünde nachfolgt. Ein Christus keine Sünde, heißt das dann auch bei einem Christen keine Sünde? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Das werden wir in einem ersten Punkt sehen und in einem zweiten Punkt sehen wir dann noch den Gegenpart dazu. Wer nicht mit Jesus lebt, wer kein Christ ist, da ist die Frage eher, welche Sünde? Das ist ein schwieriger Text, den wir da heute haben. Und wir starten mit dem ersten Vers, Vers 4. Hier heißt es, jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Also Johannes kommt von dem schlechten Fall her. Wer sündigt, der tut damit nichts Gutes. Und er bringt dabei zwei Begriffe zusammen, Sünde und Gesetzlosigkeit. Die Sünde ist Gesetzlosigkeit. So ist sie definiert. Gesetzlosigkeit. Gottes Gesetz loswerden wollen. Seine Gesetze für unser Leben ablehnen, das ist Sünde. Ihn damit ablehnen, seinen Anspruch ablehnen, sich gegen ihn auflehnen. Er hat uns zur Beziehung mit ihm erschaffen und er hat den Menschen lieb und hat dazu gute Gebote gegeben, von Anfang an. Er hat den Menschen lieb. Und was Adam und Eva dann aber an dieser Beziehung störte, was jeden von uns mindestens einmal stört, meistens weitaus öfter, das sind die guten Gebote Gottes. Das sind seine guten Ordnungen dafür, wie wir leben sollen. Die wollen wir nicht. Die stören uns. Obwohl er auch die eben gegeben hat, weil er uns liebt. Weil er als Schöpfer am besten weiß, wie dieses Leben zu leben ist. Und dann ist Sünde aber letztendlich immer der Versuch, ohne Gottes Gesetz zu leben. Ohne ihn zu leben. Und dann erinnert Johannes seine Leser aber an das, was sie wissen, was sie so fest wissen und was sie auch glauben, Vers 5. Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. Er ist vom Kontext Jesus. Er wurde offenbar, das heißt, er kam als Gottmensch zu uns in diese Welt. Er kam vor allem für eine Sache, um Sünde wegzunehmen. Um sie ein für alle Mal wegzunehmen, dass sie wirklich weg ist, die Sünde von jedem, der an ihn glaubt und potenziell auch die Sünde der ganzen Welt. Also was Jesus getan hat, sein stellvertretender Tod am Kreuz, mit dem er unsere Schuld wieder gut macht und seine Auferstehung von den Toten, dadurch ist unsere Sünde weg, dass wir ihn abgelehnt haben, dass wir nicht immer so leben, wie er es will. Das existiert in den Augen Gottes nicht mehr, wenn wir glauben. Durch die Auferstehung Jesu sagt Gott, ja, dieser Jesus, seine Vollkommenheit, Sünde ist nicht in ihm, er ist gerecht, wie es hier heißt. Das nehme ich an, sagt Gott. Deshalb darf er leben. Er hat es verdient zu leben. Er ist das Leben, herrlicher, reiner und schöner als alles in dieser Welt und mächtiger als der Tod. Seine Liebestat wiegt mehr. Und wer anerkennt, dass man selbst eigentlich diesen Tod verdient hat, den Jesus gestorben ist, der wird von Gott auch so gesehen, wie er Jesus sieht. Wer mit Jesus gestorben ist, der lebt auch mit Jesus. Der hat neues Leben, ein gerechtes Leben, ein ewiges Leben. Also was Jesus getan hat, wer Jesus ist, ist auch in diesem Text so präsent und ist hier das Fundament von allem, was Johannes hier schreibt. Und Jesu Leben, Jesu Kampf richtet sich gegen Sünde. Und Jesus kämpft für Gott und für die Menschen. Und er kämpft dabei für ein Leben ohne Sünde. Darum geht es ihm. Dafür kam er in diese Welt. Und das wirkt sich dann auch auf seine Nachfolger aus. Seine Nachfolger, die mit ihm leben, ihm nacheifern und die in ihm bleiben. Vers 6. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen noch ihn erkannt. Sondern lehnt sich Johannes hier sehr weit aus dem Fenster. Er sagt, Jesus war ohne Sünde, Jesus hat Sünde weggenommen, deswegen wer in Jesus bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat ihn offensichtlich nicht erkannt. Wer ihn erkannt hat, wer ihn gesehen hat, wie es hier heißt, wer wirklich vor Augen hat, wie Jesus am Kreuz gestorben ist für Sünde, der sündigt doch nicht mehr. Also ein Christ, keine Sünde, Ausrufezeichen, oder? Wie ist dieser Text hier zu verstehen, diese Aussage? Was klar ist, Johannes sagte jetzt nicht plötzlich etwas anderes eins. Und in Kapitel 1 hat er das breit ausgeführt. Wer behauptet, ohne Sünde zu sein, der lügt. Wenn ein Christ sündigt, sagt er, das passiert, dann soll er es bekennen, offen damit sein. Wir haben Sünde und werden immer Sünde haben und immer wieder sündigen. Aber sie ist vergeben, Gott sieht sie bei einem Christen als bezahlt an. Alles. Also es geht Johannes hier nicht darum zu behaupten, ein Christ sündigt nie wieder. Das wäre der Widerspruch zu Kapitel 1. Können wir da ausführlich nachlesen. Und trotzdem sagt er so etwas. Wer in Jesus bleibt, sündigt nicht. In Vers 9 sagt er es nochmal ähnlich. Wer aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Und er sagt sogar, derjenige kann nicht sündigen. Also wie ist das zu verstehen? Und in Bibelwissenschaften gibt es verschiedene Vorschläge, was Johannes hier meint, wie er zu verstehen ist. Und einige sagen, keiner dieser Vorschläge überzeugt so richtig. Ich finde, man kann sich auf jeden Fall an das annähern, was Johannes hier meint, auch wenn ich der Meinung bin, dass alle möglichen Erklärungen wirklich nicht ganz überzeugen. Und vor allem zwei Erklärungsversuche machen meiner Meinung nach, und die möchte ich einmal vorstellen. Das erste ist, was Johannes hier meint, ist, ein Christ sündigt nicht dauerhaft. Er ist nicht von der Sünde bestimmt. Und das zweite ist, was er damit meint, ist, so soll es nicht sein. Ich schreibe das als, das entspricht unserer Stellung, da wollen wir hin, der Idealzustand. Wie kommt man auf das Erste? Die ganzen Tunwörter, die Verben, die können ja in unterschiedlichen Zeitformen stehen. Also ich sündige, ich habe gesündigt, ich werde sündigen. Und im neutestamentlichen Griechisch ist das ähnlich, aber ein bisschen anders als im Deutschen mit den Zeitformen. Jedenfalls gibt es auch da die Zeitform des Präsens, Gegenwartsform, wie bei uns auch. Und der damalige Grieche hat aber das Präsens vor allem dann verwendet, wenn er sagen will, da tut jemand etwas dauerhaft oder immer wieder. Also nicht einfach nur, okay, es passiert jetzt gerade, sondern auch in besonderer Weise, es ist eine dauerhafte Handlung, eine ausgedehnte Handlung. Und dann stehen diese ganzen Tunwörter hier im Präsens, in der Gegenwartsform, weil Johannes möglicherweise genau das betonen will. Jeder, der in ihm bleibt, der sündigt nicht dauerhaft, sündigt nicht immer wieder, nicht wiederkehrend. Und das eben verbunden mit, wie Johannes hier sonst klingt und mit dem, was er davor sagt, Sünde ist einfach nicht das Bestimmende im Leben eines Christen. Ein Christ kämpft mit seinem Herrn gegen die Sünde. Deswegen wird er nicht dauerhaft und wird nicht zufrieden in der Sünde verharren. Das ist also die erste Erklärung, die nachvollziehbar ist. Aber ich finde es ein bisschen zu uneindeutig kommuniziert, wenn es nur an der Zeitform hängen soll. Ich glaube, das konnte auch der damalige Grieche nicht so eindeutig erkennen. Deshalb finde ich auch das zweite Erklärungsmodell noch hilfreich, wenn man das dazu nimmt. Also, dass Johannes hier den Idealzustand beschreibt. Beziehungsweise, dass er es zwar als Aussage formuliert, er es aber als Aufforderung meint. Also ein verkappter Imperativ. Und das machen wir auch manchmal. Zum Beispiel, wenn ich sage, Schatzi, du machst den Abwasch. Rein grammatisch ist das ein Aussagesatz. Du machst den Abwasch. Aber was ich meine ist, du sollst den Abwasch machen. Und so wie es formuliert ist, durch dieses Aussage eigentlich als Aufforderung gemeint, klingt das natürlich sehr hart und fordernd. Du machst den Abwasch, keine Diskussion. Aber es kann ja auch in einem Kontext sein. Zum Beispiel, Schatzi, du machst den Abwasch und ich bringe den Müll raus. Okay? Und ähnlich kann es auch hier sein. Ein Christ sündigt nicht. Gemeint ist, er soll nicht sündigen. Oder auch wenn wir den Satz aus Vers 9 nehmen, ein Christ kann nicht sündigen. Das ist, wie wenn ich sage, also das kannst du doch echt nicht machen, dein Essen vom Tisch zu schmeißen. Rein von der Aussage sage ich, du kannst dein Essen nicht vom Tisch schmeißen. Aber natürlich kann derjenige es. Wenn ich den Satz sage, hat es wahrscheinlich gerade irgendjemand gemacht. Aber er soll es nicht. Es gehört sich nicht. Es entspricht nicht seiner Stellung. Das kannst du doch echt nicht machen. Also das ist die zweite Erklärung. Er fordert eigentlich dazu auf, indem er den Idealzustand beschreibt. Er sagt das, was ihrer Stellung als Kinder Gottes entspricht. Ein Christ sündigt nicht. Wie genau Johannes hier jetzt kommunizieren möchte, ist, wie gesagt, schwer zu sagen, aber ich glaube, man erkennt auf jeden Fall, was sein Grundtenor ist. Sünde und Christsein, es passt nicht zusammen. Ein Christ sündigt noch. Das hat er ja vorher gesagt. Ja, das passiert. Aber er tut das nicht aus seiner Identität, aus seiner Stellung heraus. Er tut es nicht als das, was er eigentlich will. Manchmal will er schon auch sündigen. Er sündigt auch bewusst. Aber es ist nicht das, was er ja irgendwie grundsätzlich will. Er will seinem Herrn folgen. Und er will seinem Herrn darin folgen, Sünde zu eliminieren. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Das treibt ihn an. Davon will er sich antreiben lassen. Und dann schiebt Johannes hier noch eine Warnung hinterher. Lasst euch davon nicht abbringen, liebe Geschwister. Vers 7. Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Also er greift das Thema von der Verführung nochmal auf. Es gab Leute und gibt immer wieder Leute, die sagen, im Evangelium von Jesus Christus geht es um etwas anderes. Jesus ist nicht für Sünde gestorben, sagen sie. Ihr müsst nicht gegen Sünde kämpfen. Aber das ist falsch. Es geht im Christenleben sehr stark um Kampf gegen Sünde und um einen Kampf für Gott, für eine heilige Lebensführung. Es ist verführerisch, etwas anderes zu sagen und verführerisch, etwas anderes zu hören. Eine einfachere Moral zu hören, andere Götter oder oberste Prioritäten neben Gott zu proklamieren oder eine leicht verdaulichere Anthropologie, eine leicht verdaulichere Lehre über den Menschen zu akzeptieren. Aber nein, wir verkündigen einen gerechten Gott, der für Sünde gestorben ist, damit Menschen Gerechtigkeit tun können. Und wer Gerechtigkeit tut, der zeigt damit, dass er gerecht ist, dass er den Maßstäben Gottes entspricht, weil er in Jesus ist, weil Gott in ihm Jesu Gerechtigkeit sieht. Das heißt, was machen wir mit der Überschrift? Ein Christ, keine Sünde? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Die Aussage allein ist definitiv missverständlich. Ein Christ sündigt, ja. Aber Gott sieht in ihm Jesu Gerechtigkeit. Und zu dieser Stellung passt es nur, wenn der Christ im persönlichen Leben Sünde ausmerzen will. Er weiß, Sünde ist nicht mehr Teil meines Lebens, wie es das vorher war. Und so fasst es N.T. Wright einmal sehr schön zusammen. Er schreibt, Johannes spricht hier von der gesamten Lebensgewohnheit, immer weiter zu sündigen, beziehungsweise das nicht mehr zu tun. Vom Sündigen als dem üblichen Lebensmodus. Wir sollen unser Bestes geben, um alle möglichen Arten von Sünde ständig zu vermeiden, auch wenn wir sicherlich versagen werden. Doch das Versagen muss innerhalb einer beständigen Lebensgewohnheit stattfinden, in der Sünde nicht mehr den Ton angibt. Wir spielen jetzt ein anderes Musikstück. Und selbst wenn unsere Finger manchmal auf dem Instrument verrutschen und falsche Noten spielen, Noten, die zu der Musik gehörten, die wir früher gespielt haben, heißt das nicht, dass wir einen Rückschritt machen und ernsthaft wieder das alte Stück spielen. Es überrascht nicht, dass Johannes sagt, keiner soll euch verführen. Denn damals wie heute gab und gibt es viele, die lehren, dass es völlig okay ist, zu sündigen. Ist es aber nicht. Einfach weiterzumachen, als sei keine Lebensveränderung nötig, bedeutet, dass man zeigt, auf welcher Seite man steht. Und das ist nicht Gottes Seite. Zitat Ende. Lasst euch nicht dazu bringen, etwas anderes zu glauben. Sünde ist da, aber Sünde ist für ein Kind Gottes nicht akzeptabel. Sei offen dafür und bete dafür. Herr, erforsche mich. Erforsche mich. Und dann will ich dich fragen, welche Haltung hast du gegenüber der Sünde? Entschuldigst du Sünde? Leugnest du Sünde? Hast du überhaupt diese Kategorie Sünde? Denkst du, naja, ich kann halt oft nicht anders als zu sündigen. Die und die Situation bringt mich dazu. Wegen dem anderen reagiere ich so. Dieser Text lädt uns ein und motiviert uns dazu, wirklich zu glauben, und andere Texte auch, wirklich zu glauben, dass Gott uns in jeder Situation geben und ausrüsten kann, dass wir nicht mit Sünde reagieren. Bei mir zum Beispiel, ich wurde in meiner Schulzeit zeitweise gemobbt. Ich habe darunter sehr gelitten, in dieser Zeit damals und auch, es wurde dann besser. Und ich habe damals dann auch Auswirkungen davon gemerkt und merke das zum Teil auch irgendwie bis heute noch ein bisschen. Und dann wäre es leicht gewesen, durch dieses Mobbing mich seitdem immer als Opfer zu sehen. In dieser Situation nur zu sehen, was die anderen falsch gemacht haben. Und sie haben Sachen falsch gemacht, definitiv. Aber auch ich hätte in der Situation besser reagieren können. Nicht einfach gegenüber den Menschen, sondern vor allem, wie ich mich damit Gott gegenüber verhalte. Und dann habe ich in sündigen Dingen Trost gesucht. Ich habe mit Hass reagiert, Hass in mir, Hass auf die Welt, Hass auf diese Menschen und habe mit Rückzug reagiert. Ich bin mit all dem nicht zu Gott gekommen. Ich hätte auch damals Gott suchen sollen, von Anfang an zu ihm rufen und mir von ihm helfen lassen, meine Mobber zu lieben. Das hätte das Mobbing nicht verhindert oder beendet. Aber ich hätte meine Seele bewahrt. Ich hätte sie bewahrt, selbst das Richtige zu tun. Mir nichts zu Schulden kommen zu lassen, ganz unabhängig davon, was die anderen tun. Ich hätte meine Seele bewahrt und Gottes Willen getan. Nicht gesündigt. Das wurde mir erst viel später bewusst. Ich musste bei diesem Text daran denken. Dieser Text, der sagt, Christsein und Sünde passen nicht zusammen. Wir sind nicht Opfer von Umständen. Wir sind berufen, über Sünde zu siegen. In jeder Situation. Dazu hat uns Jesus befreit. Eine Freiheit, die du sonst nirgends bekommst. Und das kontrastiert Johannes jetzt wieder mit den Nichtchristen, mit denen, die Jesus nicht folgen. Und die deshalb noch in der Sünde leben. Sie stehen noch im Wirkungsfeld der Sünde und auch im Wirkungsfeld des Satans. Deshalb ist hier die Überschrift, kein Christ, welche Sünde? Also nicht die Frage, ob sie Sünde haben oder nicht, sondern nur, welche sie am liebsten haben. Und da bringt Johannes, der ja immer stark so in Schwarz-Weiß-Aussagen formuliert, bringt hier jetzt eine sehr schwarze Aussage, mit sehr viel Licht aber auch. Vers 8, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Also wer die Sünde tut, sie gewohnheitsmäßig tut, der ist aus dem Teufel. Vers 10 heißt es, der ist ein Kind des Teufels. Der hat den Teufel zum Vater. Und bevor du jetzt als Nichtchrist, als einer, der noch Schwierigkeiten mit dem christlichen Glauben hat, du sofort abschaltest und denkst, sorry, aber ich ein Kind des Teufels, das geht mir zu weit. Bevor du das denkst, lass mich versuchen zu erklären, was Johannes hier meint. Das ist auf jeden Fall keine schwache Aussage. Es geht mir jetzt nicht darum, das wegzuerklären oder, was er sagt, abzuschwächen, komplett abzuschwächen. Aber genau hinschauen müssen wir trotzdem. Weil auch da wir und Johannes, wir in unterschiedlichen Sprachkulturen leben. Und damals verwendete man viel stärker diese verwandtschaftliche Ausdrucksweise, um eine generelle Beziehung zu beschreiben. Also an anderen Stellen stehen so Sachen wie, ihr seid Kinder des Lichts, ihr seid Söhne der Auferstehung oder es gibt Kinder des Zorns. Also immer diese Kind-Sohnschaftsbeziehung, verwandtschaftliche Beziehung und das um eine generelle Beziehung zwischen diesen zwei Sachen oder zwischen diesen Personen und der Sache zu beschreiben. Und dabei wird jedes Mal beschrieben, von was man bestimmt ist, von was man geprägt ist oder wovon man ein Teil enthäuft. Also Söhne der Auferstehung zum Beispiel, die sind bei der Auferstehung dabei. Oder Kinder des Lichts sind vom Licht geprägt, sie spiegeln Gottes Licht wider. Aber es ist nicht unbedingt ein, man ist wirklich aus dieser Sache hervorgegangen. Es besteht eine Beziehung, eine Bindung, ja, aber je nach Sache ist sie unterschiedlich stark. Und das macht, glaube ich, auch hier einen Unterschied. Johannes sagt, wer Sünde tut, ist ein Kind des Teufels. Er ist geprägt von ihm, steht unter seinem Einfluss. Aber es ist nicht gesagt, derjenige wurde irgendwie vom Teufel hervorgebracht. Diese Aussage gibt es in der Bibel nicht. Also, dass jemand aus dem Teufel geboren ist, so wie man als Kind Gottes aus Gott geboren ist. Also so eng ist das Verhältnis dann doch auch wieder nicht. Und dann gelten andere Stellen der Bibel eben so sehr auch für denjenigen. Er ist von Gott gewollt. Gott hat ihn hervorgebracht, ihn geschaffen. Und er ist in Gottes Ebenbild geschaffen. Und dazu er ist als Sohn gerufen, Gott zu verherrlichen. Das gilt jedem, die Gottesebenbildlichkeit. Und dann hat aber Satan durch den Sündenfall den Menschen in der Hand. Denn der Mensch hat sich von Gott losgesagt und hat jetzt Sünde, hat Schuld vor Gott. Damit hat Satan immer irgendwas, wo er sagen kann, der gehört nicht zu dir, Gott. Der ist ein Sünder. Und solange er es nicht bereut, bleibt die Sünde. Und dann ist jeder von uns, wenn er es denn nicht immer noch ist, war trotzdem jeder von uns mal Kind des Teufels. Von ihm geprägt, unter seiner Hand. Von Satan dazu verführt, ein Leben zu führen, nicht für Gott. Und erst wer zu Jesus kommt, der wird Kind Gottes. Ist nicht nur von Gott geschaffen, sondern aus ihm geboren. Das ist seine neue Identität. Er ist nicht nur von Gott geprägt, sondern er ist Kind Gottes. Das ist ein durch und durch verwandtschaftliches Verhältnis. Er ist Kind Gottes, adoptiert, geliebt. Wer ohne Gott lebt, der ist auch Ebenbild Gottes, aber Kind des Teufels. Auch bei ihm ist es, solange er unter Satan ist, ein Teil seiner Identität, seiner Stellung. Er ist Kind des Teufels. Nicht im verwandtschaftlichen Sinn, aber doch mit einer Bindung. Aber er ist mehr als das. Daneben gibt es immer noch das, was Gott auch für ihn vorgesehen hat. Und was ihm dadurch verliehen und geschenkt wird, wenn er Jesus als Herr und Heiland seines Lebens annimmt. Wenn er zu seinem Schöpfer, zu dem Hirten und Aufseher seiner Seele zurückkehrt, dann ändert sich seine Stellung, seine Identität komplett. Dann entspricht sie wieder dem, was sein Gott von Anfang an für ihn gewollt hat. Und dazu ist es, wie es hier heißt, und das ist dieses wunderbare Licht hier in diesem Vers, ist der Sohn Gottes gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Das Werk des Teufels, die Sünde, er sündigt von Anfang an. Jesus hat das besiegt. Jesus hat ihn besiegt. Wir müssen keine Angst vor ihm haben. Diese Bezeichnung Kind des Teufels gilt nicht dauerhaft. Es ist kein unverrückbares Schicksal, nicht die innerste Identität von irgendjemandem. Ich kann verstehen, dass man sich daran stößt, dass es uns nicht passt, so bezeichnet zu werden. Aber das Entscheidende, was Jesus beansprucht, das Entscheidende, was die Apostel verkünden, ist, diese Macht, diese Realität hat nicht das Sagen. Der Christus hat das Sagen. Er beansprucht seine Schöpfung für sich. Und ja, er ist ein heiliger und furchterregender Gott, der dem Bösen Einhalt gebietet. Alles andere wäre eine Tragödie. Und dann gibt es auch in unserem Land genug Menschen, die Kontakt mit übernatürlichen Mächten haben, darunter leiden, aber keinen Ausweg daraus kennen. Für sie und auch für alle anderen, die keinen Kontakt zu übernatürlichen Mächten pflegen, ist der Ausweg, der einzige Ausweg, bei Jesus Christus Hilfe und Vergebung erbitten. Weil er für unsere Schuld gestorben und auferstanden ist und er damit die Macht Satans gebrochen hat. Und das alles, was Johannes hier schreibt, sind dann weitere Argumente, warum Christsein und Sündigen nicht zusammenpassen. Wer sündigt, tut damit das, was Satan tut, der Feind Gottes, was er von Anfang an getan hat. Und er tut damit das, was der Feind Gottes tut, der schon besiegt ist. Sünde hat niemals Zukunft. Wenn du sündigst, du erreichst damit nichts. Es geht dir damit auch nicht besser, kurz vielleicht schon, aber niemals von Dauer. Und deshalb müssen wir von Neuem geboren werden, Gott zum Vater bekommen. Damit beginnt es, dass die Sünde immer mehr ihren Reiz verliert. Und wir ihr wahres Gesicht immer mehr erkennen. Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Also wir hatten schon, wie dieses Nicht-Sündigen und Nicht-Sündigen-Können ungefähr zu verstehen ist. Sünde ist nicht mehr die bestimmte Sache in unserem Leben. Und das ist, wie es hier heißt, die Frucht davon, dass wir aus Gott geboren sind. Dass er von seinem eigenen Samen in uns hineingelegt hat. Und dann wächst etwas in uns. Seine Heiligkeit wächst wie eine Pflanze in unseren Gedanken und Gefühlen und unserem Willen. Seine Vorstellungen breiten sich da immer mehr aus. Sie nehmen Gestalt an und werden unseren Charakter zu einem größeren, zu einem widerstandsfähigeren und schöneren Lebensbaum machen. Und dann sagt Johannes nochmal das, was wir auch vor ein paar Wochen schon mal hatten. Das sind Dinge, daran erkennt man, wer zu Gott gehört und wer letztlich zum Teufel gehört. Vers 10, hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. Also was jemand tut, wie er lebt, das zeigt, zu wem er gehört. Wer das Richtige tut, wer Gerechtigkeit tut, der gehört zu Gott. Wer das nicht tut, gehört nicht zu ihm. Was ist gerecht? Wenn es einem vorgeschriebenen Moralkodex entspricht. Wenn es Gottes universalen Moralkodex entspricht. Nur Gott kann entscheiden, was richtig und was falsch ist. Und das ist am besten zusammengefasst mit: Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Kraft. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott, ehre ihn und tu das, was für deine Menschen um dich herum das Beste ist. Daran erkennt man ein Kind Gottes, dass er tut, was Gott Ehre macht, dass er für Gottes Ehre leben möchte und er Dinge tut, die seinen geistlichen Brüdern und Schwestern dienen, weil man innerhalb der Gemeinde einübt, was es heißt, seinen Nächsten zu lieben. Und dann sagt Johannes hier das als Erkennungsmerkmal, wozu? Er sagt das zum Prüfen von sich selbst, was seine Lebensgrundlage ist. Und er sagt es zum Prüfen von anderen. Nicht um festzustellen, wo der Feind ist oder um den anderen dann in die Pfanne zu hauen, sondern um zu wissen, von wem man geistliche Leitung annehmen sollte und wem man nacheifern soll. Denn das war damals die Gefahr bei den Gemeinden. Leute, die sich Christen nannten, wollten andere Christen dafür gewinnen, nicht nach dem wahren Evangelium zu leben. Sie wollten sie dafür gewinnen, Sünde zu akzeptieren. Jemand, der nicht erkannt hat, dass Jesus dafür kam, um der Sünde ein Ende zu bereiten, der wird damit weniger ein Problem haben. Für ihn ist nicht die Frage, Sünde oder nicht. Der fragt sich, welche Sünde? Der hat vielleicht noch gar kein Bewusstsein dafür, was Sünde ist und wo sie in seinem Leben ist. Und er hat immer noch grundsätzlich Sünde, an der er festhält. Bevor wir nicht zu Gott gekommen sind, wird uns Sünde immer bestimmen. Wir werden nichts mit der Liebe zu Gott tun, mit der wir die Dinge tun sollten. Wir werden nichts mit einem solchen Vertrauen Gott gegenüber tun, mit dem wir Gott vertrauen sollten. Und das ist falsch, ohne dass wir da selbst rauskommen. Jesus muss Sünde wegnehmen. Daher bitte ich dich, wenn du noch nicht Ja gesagt hast zu Jesus, lass dich befreien aus diesem Machtbereich der Sünde. Bleib nicht bei den frommen Regungen, die du vielleicht in dir spürst, sondern sag dich los von Sünde. Lass dich nicht davon festhalten, nicht von Satan festhalten. Bekenne Gott, bete zu ihm. Herr, ich schaffe es nicht. Ich habe die Sünde zu sehr lieb und ich schaffe es nicht, sie loszulassen. Du musst mich davon befreien. Du kannst dich nicht selbst befreien. Du musst vor Gott kapitulieren. Einsehen, dass er ein gerechter Richter ist und ein allmächtiger Gott, vor dem du blank bist und den du beleidigt hast. Und dann kannst du ihm aber wegen Jesus sagen: Herr, es tut mir leid, alles, bitte vergib und bitte hilf mir zu glauben, dass du für meine Schuld bezahlt hast, für alles. Danke, dass du vergibst. Ich nehme das demütig und voller Vertrauen auf dich an und voller Liebe zu dir. Und bitte hilf mir, jeden Tag von dir zu lernen und Sünde abzulegen. Tu das und bleibe nicht in der Sünde. Was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber an deiner Seele Schaden nimmst? Wir feiern gleich zusammen das Abendmahl. Wir feiern es Monat für Monat. Und jedes Mal geht es genau darum. Willst du zu Jesus kommen? Willst du mit Jesus leben? Es ist sein Werk, das wir proklamieren. Wir ehren ihn, lieben ihn, weil er uns zuerst so unfassbar geliebt hat. Dass er alle unsere Sünde, unsere ganze Schuld, unser Misstrauen, unsere Lieblosigkeit auf sich genommen hat. Er sich damit vor den Vater gestellt hat und gesagt hat, sieh die an, die mir nachfolgen und sieh in ihnen meine Reinheit, meine Vollkommenheit und sieh mich an. Ihre Sünde liegt auf mir. Sieh es so, als hätte ich es getan und sprich ein gerechtes Urteil darüber. Und Gott hat ein gerechtes Urteil darüber gesprochen. Jesus starb. Jesus starb für Sünde. Sünde ist schrecklich, Sünde zerstört, Sünde hat nur den Tod verdient. Und so hat Gott den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Als Kinder Gottes feiern wir, dass Jesus sein Leib und sein Blut für uns hat. Und wir laden auch dich dazu ein, wenn du das noch nicht gemacht hast, bring ihm deine Sünde. Lass sie wegnehmen und mach dich mit uns auf den Weg der Nachfolge. Das Abendmahl ist eine Einladung dazu. Wenn du innerlich Ja dazu sagst, wenn du im Herzen betest und zu Jesus Ja sagst, dann kannst du, auch wenn es heute vielleicht das erste Mal ist, am Abendmahl teilnehmen. Wenn du es das erste Mal tust, sei auch eingeladen, es jemandem hier aus der Gemeinde mitzuteilen, mir oder auch gerne jemand anderem. Wir freuen uns, wenn wir davon hören und wissen dürfen, gemeinsam mit dir unseren Herrn zu lieben und ihm nachzufolgen. Amen. Und so wünsche ich euch allen noch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche. Ihr könnt gern noch zum zweiten Teil des Gottesdienstes bleiben beim Kirchcafé. Und für alle anderen wünsche ich ja eine gesegnete Woche und würde euch gern noch oder uns gern unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Und wir nehmen noch einmal Platz und hören auf ein Postludium.